Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Eva Platzek, 26 Jahre jung, Hebamme von Beruf, ihr Traumberuf, aber einer auch mit Schattenseiten, denn sie hat häufiger erlebt, wovon man ziemlich selten hört, nämlich Übergriffigkeiten bis hin zu Gewalt im Kreissaal, also in Situationen, wo Frau sich nun wirklich kaum wehren kann. Und das prangert sie an. Willkommen, Frau Platzek.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Eine junge Frau, die irgendwie schon immer Hebamme werden wollte. Haben Sie ein Vorbild? Hat Sie jemand dazu angeregt, dass Sie diesen Beruf ergreifen wollten?
Das habe ich tatsächlich meiner Mama zu verdanken. Ich glaube, jeder oder viele erinnern sich daran, wie sie aufgeklärt worden sind. Und meine Mama hat mir damals in dem Zuge erklärt, was Hebammen machen. Und von dem Moment an war ich begeistert.
Ganz naiv, Babys holen.
Ja. Mhm. Und Frauen, also meine Mama hat es so beschrieben, mit Frauen schützen und da sein und sie begleiten. Und dann war ich so, okay, alles klar.
Super. Ihre Mutter hat offensichtlich mit Ihnen eine schöne Geburt gehabt.
Mit uns dreien hat sie sehr gute Erfahrungen gemacht, ja.
Mhm. Es ist ja immer, es geht nicht ab ohne Schmerzen, es geht nicht ab ohne Blut. Mhm. Aber im glücklichen Fall hat man das Baby im Arm und das ist, glaube ich, auch von den Hormonen her dann sehr schnell vergessen. Es gibt auch andere Erlebnisse, darüber wollen wir in dieser Stunde reden. Aber eigentlich, das ist eine der schönsten Situationen, die es gibt, nicht? Die meisten kommen zu zweit ins Krankenhaus und gehen zu dritt wieder raus. Das ist jedes Mal ein Wunder. Wie erleben Sie das?
Im Idealfall sollte es genauso sein, wobei ich immer die Frage stelle, warum Krankenhaus? Aber ja, es ist leider nicht mehr so, wie man das sich vorstellt, häufig. Die Zahlen steigen, was Übergriffe und Gewalt angeht. Und das, ich habe immer mehr Frauen bei mir in der Betreuung, die danach einfach traumatisiert sind.
Mhm. Eva Platzek, freiberufliche Hebamme aus Schöllkrippen im schönen Spessart, besucht uns heute. Wunderbar, wenn ein Baby auf die Welt kommt, die werdende Mutter sich gut behandelt fühlt und die Geburtsschmerzen dann schnell vergessen sind. Aber leider ist das nicht immer so und darum geht es heute bei uns. Jedes neue Menschenleben ist ein großes Wunder, aber nicht immer kommt es in einer so geschützten und geborgenen Situation auf die Welt, wie man sich das erhofft und wie man das eigentlich auch erwartet. Frau Platzek, Sie und nicht wenige Hebammen überhaupt, die mögen schon das Wort Entbindung nicht. Warum?
Wenn man sich das Wort einfach mal genauer anschaut, dann sollte es eigentlich schon klar sein, wir wollen ja nicht entbunden werden von unseren Kindern, sondern wir wollen sie gebären, wir wollen sie bei uns haben, wir wollen sie großziehen. Aber Entbindung sagt ja eigentlich, man entbindet sein Kind von sich. Das ist so ein bisschen typisch Zweiter Weltkrieg, würde ich sagen. Ist schon ein bisschen her.
Was rein Technisches, ne? Ja. Nabelschnur durchtrennen, Bindung trennen und eigentlich sollte man eine Bindung aufbauen.
Ja, und dann macht das Kind schon die Steuererklärung. So ungefähr.
Das ist jetzt sehr weit gedacht. Eine Bindung, eigentlich legt man ein Neugeborenes der Mutter heute erstmal auf die Brust, auf den Bauch. Was tut man als erstes, wenn ein Kind nicht entbunden, aber geboren wurde?
Im Idealfall fasst man es gar nicht an, sondern die Frau nimmt es selber zu sich, wenn sie das möchte, wenn sie sich bereit dazu fühlt. Und dann bleibt das Kind auch da, die nächsten Stunden. Kommt nicht weg.
Sie haben gerade einen Erlebnisbericht veröffentlicht, der sich gegen Übergriffigkeit und Gewalt im Kreissaal wendet. Das ist gar nicht so selten, dass sich werdende Mütter eben nicht gut betreut fühlen, sondern in einer überaus intimen Situation, abgefertigt, schlecht behandelt. Was für eine Art Gewalt meinen Sie denn, die da passiert? Gewalt ist ein großes Wort.
Es gibt verschiedene Arten, aber wenn wir mal so die klassische nehmen oder die, die vor allem in Erinnerung bleibt, das ist natürlich die physische, bedeutet, Frauen wird wehgetan, absichtlich, Frauen werden die Beine auseinandergerissen, gewaltsam vaginal untersucht, sich auf den Bauch geworfen, was medizinisch absolut keine Begründung hat oder auch Medikamentengabe ohne Einverständnis. Das ist im Kreissaal ist so ein bisschen dieser rechtsfreie Raum, so wurde er immer genannt und das geht einfach nicht.
Was heißt Medikamentengabe ohne Einverständnis? Schmerzmittel oder was?
Beispielsweise sehr starke Schmerzmittel bis hin zu Betäubungsmittel und dann wird dann schnell gesagt, wir helfen Ihnen jetzt mal. Aber das funktioniert nicht, weil Medikamente haben Konsequenzen.
Vielleicht geschieht das auch aus dem Gedanken heraus, dass man in so einer Situation schnell handeln muss.
Bei Schmerzmitteln ist es schwierig zu sagen, ob man schnell handeln muss. Da geht es ja wirklich darum, der Frau was Gutes zu tun. Aber die Frau muss am Ende immer wissen, was bedeutet das, wenn sie das jetzt bekommt.
Aber eine Aufklärung, wenn jemand in den Wehen ist, ist wahrscheinlich auch schwierig.
Ist nicht leicht. Man muss sehr empathisch sein, sehr einfühlsam, aber das sollte eigentlich unser Job sein.
Und Sie sagen Gewalt und zählen dazu auch richtig körperlich, dass es mehr wehtut, als es ohnehin wehtut? Oder was meinen Sie genau?
Dass man tatsächlich sehr handgreiflich wird. Also man kann sich das vorstellen, wenn eine Intervention zu einer anderen führt und es wird immer schlimmer und schlimmer und irgendwann wissen wahrscheinlich auch die Fachkräfte nicht mehr, was sie tun sollen, bis sie quasi der Frau richtig Gewalt antun.
Können Sie mal ein Beispiel geben?
Beispiel ist, dass man quasi diesen klassischen Christella-Handgriff missbraucht und quasi mit ganzem Unterarm und Oberkörper sich auf die Frau draufwirft, teilweise auch mit zwei Fachkräften, jeder auf einer Seite, und dann das Kind gewaltvoll aus dem Bauch rausdrückt. Das hat nichts mit Medizin zu tun und nichts mit Professionalität. Es ist einfach nur Gewalt.
Christella-Handgriff heißt was?
Christella-Handgriff ist ursprünglich eigentlich eine Variante, um quasi die Wehe zu unterstützen, wird aber so kaum angewendet. Also wenn, wird meistens das abgewandelt und wirklich mit voller Gewalt und Unterarm und Oberkörper, nicht mit der flachen Hand, so wie es eigentlich sein sollte, und auch nur in der Wehe und ohne Schmerzen.
So eine einzelne Bemerkung, die man nicht so freundlich findet, die ein bisschen grob ist, das ist vielleicht auch eine Sache der Wahrnehmung. Wenn sich jemand auf den Bauch einer Schwangeren schmeißt, ist das sehr, sehr heftig. Wozu soll das überhaupt gut sein?
Das habe ich mich selber auch sehr häufig gefragt, aber ich glaube, es ist wirklich dieses, sie wissen nicht mehr, was sie tun sollen und wollen einfach jetzt schnell dieses Kind auf die Welt bringen, was ja an sich im Notfall ein sehr nobler Gedanke ist. Aber wenn es medizinisch nicht sinnvoll ist, dann macht es keinen Sinn. Also es fehlt die Fortbildung, es fehlt das Wissen dahinter. Das sind alte Praktiken, die seit Jahrzehnten im Kreißsaal herrschen, die aber einfach selbst von der WHO deutlich gesagt wurde, auf gar keinen Fall durchführen.
Nun gehe ich schlicht und einfach davon aus, dass Hebammen, Ärztinnen, Pfleger das geworden sind, weil sie Menschen unterstützen und helfen wollen. Und nun machen Sie auch in Ihrem Erlebnisbericht ein ziemliches Horrorszenario auf. Wie passt das zusammen? Ich meine, das sind doch keine Sadisten.
Ich hoffe nicht, dass es Sadisten sind, aber wie das in jedem Berufsbild ist, es gibt immer Menschen, die sind mehr qualifiziert und es gibt Menschen, die sind weniger qualifiziert oder die auch schon viel erlebt haben in ihrem Beruf und vielleicht einfach eine Pause bräuchten oder Supervision bräuchten oder einfach Unterstützung. Und man kann einfach nicht davon ausgehen, dass in einem Beruf mit Menschen jeder dazu geeignet ist, diesen ein Leben lang durchzuführen. Und da brauchen wir Systeme für.
Sie haben das in Ihrer Ausbildung erlebt als Hebammenschülerin. Heute ist es ein duales Studium. Sie waren noch in der alten Form der Ausbildung. So selten kann das nicht sein, denn sonst hätte nicht der Deutsche Hebammenverband das Thema auf die Agenda gesetzt und gewaltfreie Geburt, so heißt es wörtlich, gewaltfreie Geburt gefordert. Ich habe mich aber auch gefragt, in Ihrer Ausbildung, vielleicht hatten Sie auch schlicht Pech mit der Klinik. Es gibt in jedem Beruf gute und schlechte, einfühlsame und weniger einfühlsame Menschen. Also auch bei Hebammen und Ärzten ist das so. Sind das nun Einzelfälle? Oder was macht Sie sicher, dass das strukturell sein könnte?
Ich habe es vor allem in der Ausbildung auch mit über Kolleginnen erlebt, dass da einfach das Thema sehr, sehr groß ist. Ja, mein Haus war sehr schwierig, das muss man einfach ganz klar sagen. Ich habe auch andere Erfahrungen in anderen Häusern dann gemacht, die besser waren. Die systemischen Probleme wird man nie, sage ich mal so, beiseite legen können. Aber dass es einfach Häuser gibt, die gewaltvoll arbeiten, ob bewusst oder unbewusst, darüber lässt sich streiten. Das ist einfach eine Tatsache und es sind mehr, als man denkt.
Sie haben sich als Hebammenschülerin, also noch in der Ausbildung, als Mittäterin gefühlt. Das ist ein sehr starkes Wort. Was genau ist da passiert?
Man kann sich das so vorstellen, man steht im Kreißsaal und merkt, dass das, was hier gerade passiert, absolut nicht rechtens ist. Die Frau schreit quasi um ihr Leben und will, dass alles sofort aufhört, weil alle ihr einfach Gewalt antun. Und man steht daneben und fragt sich, was kann ich jetzt tun? Und damals in der Situation konnte ich persönlich nichts tun. Ich war einfach zu jung. Heute würde ich eingreifen, aber ich kriege leider tagtäglich das Feedback von Hebammen auch von Schülerinnen, dass es ihnen genauso geht, dass sie dastehen und Übergriffe passieren und sie können nichts tun.
Was heißt zu jung? Wie alt waren Sie da?
Bei meiner ersten Ausbildung war ich erst 18 bzw. 19.
Und da haben Sie sich einfach hilflos gefühlt. Sie waren ja auch nicht die Chefin im Ring.
Genau, auch da, also da das Standing im Medizinischen in der Hierarchie zu haben, zu sagen, stopp, dass das, was hier passiert, das ist nicht richtig, das war einfach unrealistisch. Also muss man ganz klar sagen.
Meistens ist doch heute der Vater dabei oder eine Freundin oder eine Verwandte. Wie reagieren die denn?
Oft einfach nur geschockt. Die sind oft einfach sehr zurückgehalten, weil sie einfach nicht wissen, was passiert. Und man denkt ja auch als Laie, all das, was passiert, hat seinen Sinn und es muss so sein. Deswegen, die meisten tun nichts. Ich merke jetzt in unseren Kursen, wenn wir aufklären, dass die Väter oder die Begleitpersonen sehr wohl eingreifen und das macht mich auch sehr stolz.
Sie weisen eben darauf hin, das ist kein rechtsfreier Raum, da haben Frauen Rechte in einer solchen Situation. Nun kann man unheimlich schwer für seine Rechte eintreten, wenn man gerade in den Wehen liegt. Also kann man da vorab sich irgendwie schützen oder sich eine Situation vorher schöner bereit machen oder wie?
Ich glaube ganz, ganz stark an Wissen und Aufklärung. Ich glaube, wenn man in der Schwangerschaft schon anfängt und sich selbst überlegt, was bedeutet Selbstbestimmtheit, was bedeutet Sicherheit, dann kann man viel entgegenwirken. Und wie gesagt, wenn wir in unseren Kursen die Paare richtig briefen, auch die Männer oder wer auch immer dabei ist, richtig briefen, die können viel bewirken, wenn sie das wollen.
Was heißt das, richtig briefen? Tu das und dies und tu das nicht? Was heißt das?
Wir erklären natürlich nicht jede Situation, aber einfach grob quasi sagen, wenn jemand gewaltvoll wird, zum Beispiel sich, wie gesagt, auf den Bauch wirft oder die Beine auseinanderreißt oder einfach vaginal untersucht ohne Einverständnis, dann sind das Dinge, wo man quasi einschreiten kann und sagen kann, stopp. So nicht? Oder?
Gleichzeitig, es ist wahrscheinlich wirklich eine Grauzone. Man muss ja auch genau untersuchen als Hebamme oder als Arzt. Also man kann ja nicht sagen, wir gucken jetzt mal zu, dazu ist man ja nicht da.
Nee, aber da gibt es einen ganz einfachen Unterschied, wenn man zum Beispiel sagt, liebe Frau, wir müssen jetzt hier einmal ein bisschen schneller handeln oder wir müssen das und das machen. Ich werde sie gleich untersuchen, das wird unangenehm. Dann hat man der Frau Bescheid gegeben, sie weiß, was passiert. Oder sie einfach beleidigt und sagt, ja, sie müssen jetzt mithelfen, sonst stirbt ihr Kind und sie müssen sich jetzt umdrehen. Und wenn sie das nicht machen, sind sie selber schuld und zack, schon steckt die Hand drin. Mhm. Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Eva Platzek, ihren eigenen Weg zum Hebammenberuf, den beschreibt sie selbst als holprig. Frau Platzek, hätte das eigentlich eine plötzliche Absage geben können, wenn sich ein Babypotzblitz früher anmeldet als geplant?
Wenn eine ambulante Geburt, also eine Frau, die quasi nicht in der Klinik bleibt, mich angerufen hätte, dann wäre es schwierig geworden, ja.
Mhm, dann hätten wir damit rechnen müssen, dass wir einen Anruf kriegen, Baby kommt.
So ungefähr.
Mhm. Ambulante Geburt, die betreuen Sie auch? Ambulante Geburten, also nicht im Krankenhaus, sondern im Geburtshaus, oder wie?
Ambulant kann auch im Krankenhaus sein. Das bedeutet quasi, dass die Frau mich anruft, weil ich ja die Wochenbettbetreuung mache, dass sie jetzt nach Hause geht und ich dann sofort zu ihr muss.
Also nicht zur Geburt selber?
Ich würde gerne Geburten betreuen, aber aktuell mache ich das leider nicht, eben aus den Gründen und aus den systemischen Zuständen, die es eben leider aktuell gibt.
Da frage ich mich nämlich so ein bisschen, Sie sind freiberufliche Hebamme in der Vor- und Nachsorge. Mhm. Das heißt, den großen Moment selber, nämlich die Geburt, den verpassen Sie ja.
Er fehlt auch sehr. Also ich bin dem System nicht dankbar, dass das aktuell so ist, aber...
Naja gut, man könnte ja auch positive Erfahrungen machen oder auf die Erfahrungen, die man aus der Ausbildung mitgenommen hat, andere draufsatteln.
Ich glaube, wenn man Hebammen fragt, ist es sehr, sehr schwierig. Viele sind zufrieden in ihrem Job, keine Frage. Aber wenn man quasi eine 1-zu-1-Betreuung liefern möchte, und das wäre meine oberste Priorität, ist es aktuell in unserem System sehr schwer.
Aber es ist doch gar nicht so selten. Das nennt man dann Beleghebamme in einer Klinik, beschreiben Sie auch selber als ideal, also die durchgehende Betreuung. Eine Frau wird schwanger, geht zur Geburtsvorbereitung zu einer Hebamme, die sie dann auch bei der Geburt betreut und dann nach der Geburt betreut. So selten ist das nicht. Hört man sehr oft. Warum bringen Sie sich selber um dieses Erlebnis?
Das stimmt. Ich habe auch viele Kollegen hier in Berlin, da ist das schon öfter oder fast schon normal. Bei mir im Umkreis, und man sollte es nicht meinen, ich bin so Aschaffenburg, Frankfurt, Hanau, ich habe keine Klinik gefunden, die zu Beleghebammen ja sagt. Es gibt Belegsysteme, aber da ist auch Schichtdienst.
Was heißt, Sie sagen nicht ja, wenn es Belegsysteme gibt? Das verstehe ich nicht.
Man hat quasi einen Vertrag mit der Klinik, wo man hingehen kann und sagen kann, ich bin für euch Beleghebamme und komme mit meinen Frauen. Und Belegsystem kann verschieden sein. Es kann sein, dass man einfach ganz normal quasi freiberuflich ist, aber dort trotzdem Schichtdienst hat. Das ist das eine Belegsystem. Oder man hat quasi Hebammen, die wirklich nur zur Geburt mit ihren Frauen kommen. Und das gibt's bei uns nicht.
Mhm. Liegt das an Ihrem Wohnort? Denn eigentlich ist das nicht so selten, um nicht zu sagen fast gängig.
Ja, fast gängig würde ich jetzt wirklich nicht sagen. Also das ist wohnortbedingt, das ist landkreisbedingt, das ist je nachdem, wie die Kliniken das möchten.
Schellkrüppen, ich habe, wie groß ist der Ort?
Gut, Schellkrüppen ist ganz klein. Bei mir wäre eher Frankfurt oder Aschaffenburg dann die Städte, wo ich mich, was heißt beworben, aber wo ich nachgefragt habe. Und da ist es einfach, gibt es einfach schlichtweg nicht mehr.
Weil es ist ja schon ein gewisser Widerspruch. Sie stellen sehr steile Thesen auf, ja, die von dem, was Sie hören, von dem, was Sie in einer Ausbildung erlebt haben, das will ich auch nicht anzweifeln, aber Sie selber machen Vor- und Nachsorge, das heißt, sind nicht im Kreissaal dabei. Das ist schon eine Sache, wo ich mich frage, warum bringen Sie sich selber auch jetzt noch, wenn Sie die Hand anlegen könnten als ausgebildete Fachkraft, sich selbst um diese wesentliche berufliche wie auch menschliche Erfahrung?
Eben weil ich so hohe Prioritäten habe oder eben so eine Berufsethik habe und sage, wenn ich Frauen betreue während der Geburt, will ich eine 1-zu-1-Betreuung, dann will ich bei der Frau sein, ich will nicht gezwungen sein, in einem System zu arbeiten, was aktuell einfach oft nicht funktioniert. Und genauso in der außerklinischen Geburtshilfe. Es würde mir auch viel Spaß machen, aber da muss man einfach sagen, es ist nicht lukrativ. Also ich müsste wahnsinnig viel arbeiten, um da irgendwie, ja, um das für mich auch irgendwo wirtschaftlich zu sein. Aber der größte Punkt ist einfach dieses, dass ich in der Klinik als Hebamme gezwungen wäre, auch mehrere Frauen gleichzeitig zu betreuen, was an manchen Tagen geht. Aber wenn alle gleichzeitig kommen, ist es trotzdem mein Name, der unten am Ende
untersteht. Das ist ein ziemliches Problem, nicht? Wenn eine Frau, eine Hebamme mehrere Geburten betreut, im Normalfall geht's glatt. Aber wenn dann irgendwo jemand vielleicht Angst kriegt oder auch ein medizinisches Problem auftritt, dann ist es plötzlich personell sehr eng. Was machen Sie denn genau?
Ich jetzt in meiner Arbeit, meinen Sie? Mhm. Also ich mache in der Vorsorge, ich bin quasi von ganz am Anfang dabei, also von positivem Schwangerschaftstest bis kurz vor Geburt und betreue die Frauen quasi ganz normal, so wie jeder Gynäkologe das auch macht, denn eigentlich ist das quasi auch unser Fachgebiet. Und übernehme dann quasi ab Geburt, entweder auch ambulanten Geburten oder sobald die Frauen aus der Klinik kommen. Mir fehlen die Geburten sehr, bin ich ganz, ganz ehrlich. Und der Tag wird auch kommen, aber bis dahin muss ich noch einiges an Arbeit leisten, dass sich was verändert.
Das ist natürlich auch eine starke These. Und da lassen sich Frauen drauf ein, die sagen, okay, Frau Platzek begleitet mich bis zur Klinik, dann begleitet sie mich nicht, dann habe ich sie wieder. Da lassen die sich drauf ein?
Das ist ja der Standard in Deutschland. Also 97-98% aller Geburten sind in der Klinik. Und da, wo es Beleghebammen gibt, gibt es die Möglichkeit, dass man das nicht hat. Das stimmt. Mhm. Aber die meisten kennen ihre Hebamme nicht. Also das ist wirklich vereinzelt. Also Beleghebammen sind jetzt nicht so wie Sand am Meer.
Mhm. Sie sagen, es ist ein wunderbarer Beruf. Sie haben ihn sogar zweimal gelernt. Das müssen Sie uns erklären, bitte.
Ich war quasi nach dem ersten Dreivierteljahr meiner ersten Ausbildung so, das heißt traumatisiert, aber so am Boden und gebrochen von diesen ganzen Zuständen, von all dem, was ich gesehen habe, zu was ich gezwungen wurde, selber auch zu handeln.
Was heißt gezwungen wurde, selber zu handeln?
Man kann sich das so vorstellen, wenn man quasi eine Frau zum Beispiel vaginal untersucht. Das ist so eine klassische Schülersituation.
Wie weit ist der Muttermund schon offen? Wie weit ist die Geburt?
Natürlich muss man irgendwo da Erfahrung sammeln, keine Frage. Aber ganz klar, man untersucht selten in der Wehe, beziehungsweise eigentlich versucht man es nicht. Und nur, wenn die Frau quasi keine Schmerzen hat und wenn man da gezwungen wird, weiterzumachen, so wie das bei mir quasi häufiger dann war, geht man einfach am Ende vom Tag da raus und ich war einfach nicht mehr ich selber, weil man wird quasi von der Frau angeschrien, man wird angefleht, dass man aufhören soll, dass es weh tut, man hat Blut an den Händen, es ist wirklich grausam.
Ich denke, bei einer Geburt hat man wahrscheinlich immer mal Blut an den Händen, also so ganz erschließt sich mir das nicht.
Es gibt Unterschiede zwischen, die Frau blutet jetzt selber oder man hat die Blutung wirklich forciert. Man hat selber Gewalt angetan und danach weiß man einfach, da habe ich gerade dran Schuld.
Mhm. Ich frage auch, weil der Titel Ihres Berichts doch ein sehr, sehr heftiger ist. Ich, Hebamme Mittäterin. Das klingt schon fast nach Mord und Totschlag. Warum so dermaßen hart?
Weil wir Hebammen im Kreißsaal, die zumindest die Gewalt antun oder auch Ärzte und Ärztinnen, sind Täter. Und auch die Hebammen, die es nicht wollen, aber dabei sind und nicht eingreifen können, irgendwo dieses Gefühl der Mittäterschaft haben. Ich habe viele Kollegen, die mir schreiben, ich bin auf Social Media sehr aktiv, die sich sehr gehört und gesehen fühlen, gerade auch durch diesen Titel und mich da bestätigen und es ihnen einfach auch genauso weh tut wie mir.
Wer hat den Titel gesetzt?
Ich mir selber.
Also der Titel ist von Ihnen, nicht vom Verlag?
Ja.
Mhm. Sie haben dann abgebrochen, haben 2 Jahre lang Wirtschaftspsychologie im Fernstudium gemacht, haben als Flugbereiterin gearbeitet. Das ist natürlich alles sehr weit weg vom Traumberuf. Also die Kurve müssen Sie uns ein bisschen erklären.
Ich wusste bei der Kündigung, dass ich Hebamme werde. Also das war mir direkt
das ist klar. Das ist wie, also bei der Kündigung wussten Sie, dass Sie das doch werden.
Ja, aber nicht hier und nicht so, wie es damals war, weil das war kein Zustand und ich hätte diese Ausbildung nicht mit gesunder Psyche überstanden. Und genau, deswegen bin ich quasi in eine ganz andere Richtung gegangen und 2 Jahre später habe ich dann nochmal angeklopft. Da war meine Schule dann an einem anderen Standort und auch in anderen Kliniken. Und
da hatten Sie einfach mehr Glück auch mit den Leuten in der Umgebung.
Was heißt Glück? Es ist einfach ein anderes System gewesen, eine andere Führung. Mhm. Ich finde, Führung macht sehr viel. Man hat in einem medizinischen Betrieb eine Hierarchie, die auch sehr wichtig ist. Aber umso wichtiger ist eben auch eine gute Führungskraft.
Eva Platzek erlernte den schönen Beruf der Hebamme. Die Wirklichkeit im Kreißsaal hat sie dann ziemlich desillusioniert. Und sie hat dann Kurven gedreht beruflich und kam dann aber zu ihrer Ausbildung zurück. Und beim zweiten Anlauf war es dann eine schönere Erfahrung. Erzählen Sie uns davon.
Der Kreislauf war deutlich anders, deutlich besser geführt. Systemische Probleme, die sind immer da. Da muss Deutschland einfach noch viel, viel Arbeit leisten. Aber was der menschliche Umgang anging, der war ganz, ganz, ganz anders.
Also Sie haben in der ersten Ausbildung mit dann doch sehr unschuldigen 18 vielleicht auch schlicht eine Menge Pech gehabt.
Ja, Pech ist immer schwierig. Aber es ist einfach eine Institution gewesen, die ja alte Praktiken angewendet hat, sagen wir es so.
Mhm. Haben Sie eigentlich mal eine richtig schöne Geburt erlebt?
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also gerade in meinem zweiten Haus habe ich viele schöne Geburten erlebt zum Glück. Und da bin ich auch sehr dankbar für.
Was ist das, eine schöne Geburt?
Eine schöne Geburt ist im Endeffekt eine Frau, die selbstbestimmt entscheiden darf, die sich sicher fühlt, die sich fallen lassen kann, wo man ihr anmerkt, dass sie nicht gerade in eine Angst und eine Panik verfällt, weil das darf bei Geburt eigentlich nicht sein.
Was heißt das konkret? Also zum Beispiel gibt es ja unterschiedliche Stellungen. Man kann liegend gebären, man kann im Wasser gebären, man kann auf allen Vieren gebären und eigentlich gibt es diese Wege. Jeder kann der Richtige sein. Man muss es selbst entscheiden. Ist das möglich?
Geburt ist total aktiv und so sollte es eigentlich sein. Deswegen Frauen sollten sich bewegen dürfen und gucken dürfen, wo fühlen sie sich wohl. Das ist ein großer Part von Selbstbestimmtheit, aber auch das kommt eben drauf an, mit wem man und wo man gebärt.
Und das meinen Sie mit Selbstbestimmtheit, weil das klingt so ein bisschen abstrakt sonst. Also können Sie uns das mal ausmalen?
Es ist so ein Teil davon. Also dieses körperliche Aktivsein ist ein Teil der Selbstbestimmtheit, aber auch eben dieses Thema mit Herztonüberwachung. Möchte ich gerade ein CTG, möchte ich keins? Vaginale Untersuchung, darf ich die auch ablehnen? Zugänge, also venöse Zugänge, darf ich die ablehnen?
Nun frage ich nochmal, CTG, die Herztöne des Kindes, das kann doch sehr wichtig sein, dass man die blitzschnell überwacht. Und ich weiß nicht, ob das dann so klug ist, wenn der Arzt oder die Hebamme lange fragen, wenn wirklich eine Notsituation passiert.
Wenn wir über Notsituationen sprechen, ist es was ganz, ganz anderes. Notsituationen diskutiert niemand, da diskutiert auch nicht die Frau. Aber da, wir hatten es vorhin schon von, kommt der Umgang. Der Ton macht die Musik, könnte man sagen. Also wenn man einer Frau sagt, wir müssen jetzt nach den Herztönen schauen, das ist wichtig, dann macht die Frau das. Aber ich muss sie dafür nicht beleidigen.
Das heißt?
Ich muss nicht sagen, ja, jetzt wehren Sie sich nicht so, stellen Sie sich jetzt nicht so an, das ist jetzt wichtig.
Dass man das so praktisch als Routine, weil man das so macht, diese technischen Geräte
ist,
dann einsetzt.
So ein bisschen dieser Ton, manche sind einfach Mediziner oder allgemein in manchen Berufen sind Menschen einfach sehr, sehr hart und forsch und das hat in der Geburtshilfe schlichtweg nichts zu suchen.
Gibt es eigentlich Vorbilder, Länder, wo man sich orientieren kann, andere Formen von Geburt, wo Sie sagen oder wo Ihre Kolleginnen auch sagen, die dann täglich im Kreißsaal stehen, das ist eine gute Alternative?
Mein persönliches Vorbild sind die Niederlande, weil dort die Geburtshilfe genauso ist, wie wir es vorhin beschrieben haben. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett ist in einer Hand, bei einer Hebamme zumindest meistens. Die Frauen gehen hauptsächlich zur Hebamme und ärztliche Vorsorge oder ärztliche Betreuung nur, wenn sie es brauchen. Und die meisten Geburten sind außerklinisch.
Außerklinisch heißt Geburtshaus oder Zuhause in diesem Fall?
Genau.
Zuhause.
Beides, Geburtshaus oder Zuhause, das ist beides der Fall.
Und die Geburtshäuser, die werden ja von Hebammen geleitet und sind natürlich ein guter, geborgener Weg, wenn man sehr absehen kann, dass alles gut geht.
Genau, in der Physiologie, also quasi im Gesunden, sind Geburtshäuser und außerklinische Geburtshilfe allgemein ein sehr, sehr sinnvoller Weg. Die Bedingung dafür ist, dass die Frau sich da wohlfühlt. In Deutschland, wenn man vielen Frauen sagen würde, bleib doch zu Hause oder ins Geburtshaus, würden viele sagen, oh Gott, auf gar keinen Fall.
Warum?
Das hat sich so eingebürgert. Das ist so ein Sicherheitsdenken, dass wir, wenn wir das Gefühl haben, wo fühlen wir uns sicher, denken wir sofort an die Klinik, weil das einfach über Jahrzehnte dieses Bild im Kopf kam. Aber was Geburt wirklich sicher macht, sind ganz viel mehr Faktoren, nicht nur die Klinik.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, wie gesagt, die 1:1-Betreuung oder einfach Zeit. Zeit ist ein riesengroßer Faktor. Geburt kann 3 Stunden dauern, Geburt kann aber auch 3 Tage dauern. Und dafür brauchen wir Zeit, die wir in der Klinik schlichtweg selten haben.
Das ist auch so ein Punkt. Deutschland ist, wenn ich es richtig weiß, das Land mit den meisten Kaiserschnitten. Die sind nämlich schnell gemacht und eine Geburt kann auch eine gesunde, eine normale, eine Geburt, die Mutter und Kind und Vater letztlich dann glücklich macht, die kann schon mal 10, 12, 14 Stunden dauern.
Kann auch noch länger dauern, das ist ganz unterschiedlich. Und der Kaiserschnitt ist eine Praktik, für die wir sehr, sehr dankbar sind, weil sie rettet viele Leben. Mhm. Aber dafür sollte er eigentlich da sein. Und wenn wir jetzt Niederlande schauen mit ein bisschen mehr als 10-15% Kaiserschnittrate und wir mit über 30.
Das sind sehr, sehr unterschiedliche.
Genau, sollte man sich fragen, warum?
Wir sprechen über Hebammen nicht ohne Grund. Frau Platzek, gibt es in dem Beruf eigentlich auch Männer? Habe ich noch nie von gehört.
Es gibt ein paar, aber auch die heißen Hebammen. Inzwischen in Deutschland, ich glaube, es sind sogar 8 oder 9 männliche Hebammen. In meiner Ausbildungszeit waren es noch 4, 5. Es kommen so langsam mehr Männer, aber sie heißen auch Hebammen.
Und das sind dann die absoluten Exoten?
Es sind irgendwo Exoten und alle die, die ich kennengelernt habe, muss wirklich sagen, es sind ganz spezielle Männer. Es sind sehr, sehr einfühlsam, sehr, sehr empathisch. Es ist wirklich ganz spannend.
Werden die denn eigentlich von werdenden Müttern auch akzeptiert, wenn da plötzlich der Hebamme im Kreißsaal steht? Das kann ja auch ein umgekehrtes Problem geben.
Ich glaube, die männlichen Hebammen wissen genauso, dass sie ein bisschen vorsichtiger sein müssen. Und wenn die Frau das ablehnt, dass sie das auch respektieren irgendwo. Ich meine, wenn Personalmangel ist, wird es schwierig. Aber generell, ich habe beides schon gehört. Die eine Frau sagt, sie findet es total toll. Und die andere ist eher so, weiß sie nicht.
Also dadurch, dass Hebammen Nachwuchssorgen haben, sollten wir sagen, es ist auch, wenn man will, ein Männerberuf.
Wenn sie das möchten, sich dafür bereit fühlen, auf jeden Fall.
Der Hebammenberuf, Frau Platzek, hat sich seit Ihrer Ausbildung schon ein bisschen verändert. Sie waren noch so klassische Hebammenschülerin. Heute ist das als duales Studium möglich, also an einer Fachhochschule und dann mit einem Studienabschluss und parallel die praktische Ausbildung. Macht es das besser?
Wenn Sie mich persönlich fragen, sage ich ja. Also ich glaube, dass das Studium uns viele, viele Möglichkeiten gibt, einfach weil wir anders lernen, weil wir wissenschaftlicher denken, weil wir anders argumentieren. Und ich glaube, gerade der Argumentationspart ist ganz, ganz wichtig, auch gegenüber Ärzten und Ärztinnen oder auch älteren Kolleginnen und Kollegen, dass man einfach sagen kann, das sind die neuesten Standards und deswegen machen wir das jetzt so aus den und den Gründen.
Bei einer in Anführungsstrichen normalen Geburt ist die Hebamme die Chefin und der Arzt greift nur ein, wenn, oder die Ärztin greift nur ein, wenn sie muss, dann wechselt die Hierarchie. Wie ist denn so das Verhältnis Hebammenärzte?
Ich würde mir wünschen, dass es besser wäre. Es gibt tolle Zusammenarbeiten und tolle Kliniken, wo man auch als Hebammen und zwischen Arzt und Ärztin quasi gute Zusammenarbeit hat. Es ist aber auch manchmal so ein großes Streitthema, gerade in der Freiberuflichkeit. Ich habe es bei mir jeden Tag, dass ich diskutieren muss, wenn ich die Vorsorge mache. Und das sollte nicht sein, weil es steht uns einfach zu. Es sind zwei verschiedene Fachbereiche und wir können uns eigentlich wunderbar ergänzen.
Also die Frauen kommen zu Ihnen zur Vorsorge und gehen aber sicherlich parallel zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen oder wie ist das?
Das kann sich die Frau an sich aussuchen. Jeder Frau steht eine gewisse Anzahl an Vorsorgen zu und sie kann entscheiden, wo sie das machen möchte. Laut den Mutterschaftsrichtlinien gibt es 3 Ultraschalls, die vorgesehen sind. Mhm. Das heißt, da kann dann die Frau auf jeden Fall zum Gynäkologen gehen, weil wir das in Deutschland nicht machen als Hebamme. Aber es ist ihre Entscheidung und das sage ich auch immer wieder und ich habe es auch trotzdem, dass einige Gynäkologen oder Gynäkologinnen deswegen dann immer gerne die Betreuung verweigern gegenüber den Frauen.
Mhm. Die sagen dann entweder zu mir oder zu dir.
Ja.
Zugleich ist es ja so, dadurch, dass sie im Klinischen nicht dabei sind, sie haben das für sich entschieden, das akzeptiere ich. Trotzdem verwundert es mich ein bisschen, wenn man dann so eine steile These aufstellt, die man doch letztlich aus Erfahrungen nimmt, die doch ein bisschen zurückliegen. Welche Reaktionen kriegen Sie da drauf?
Tatsächlich eher sehr positive, weil die meisten Kolleginnen und Kollegen mich verstehen, weil sie es nachvollziehen können, weil sie sagen, verstehen die Entscheidung, ihnen würde aber die Geburtshilfe zu sehr fehlen, ihnen macht es zu sehr Spaß. Das ist bei mir auch so, es fehlt mir sehr, aber es ist einfach...
Ja, warum ändern Sie es nicht? Das ist doch Nachwuchsmangel. Ich meine, vielleicht finden Sie eine Möglichkeit, wo Sie da Ihre Ideale besser leben können, wenn man danach sucht.
Ich müsste umziehen dafür. Das wäre die einzige Bedingung,
so
die ich glücklich machen könnte. Für mich ja, weil wir einen sehr, sehr wichtigen Standort für meinen Mann auch haben, weil wir sehr, das heißt, gebunden sind, aber genau, da einfach unser Zuhause ist. Und das, ich will es bei mir zu Hause möglich machen und da arbeite ich dran. Also ich werde so lange an den Kliniken arbeiten und fragen, bis ich irgendwann Beleghebamme sein darf.
Frau Platzek, was hat Geburtshilfe mit Miss Germany zu tun?
Miss Germany ist ja so ein bisschen immer noch so ein schwieriges Thema, aber es hat sich einfach das System
Sie
geändert.
Sie sind Vize-Miss Germany, genau. Das müssen wir erstmal festhalten.
Genau, ich bin Vize-Miss Germany und da ist ganz wichtig zu sagen, es ist kein Schönheitswettbewerb, auf gar keinen Fall, weil da hätte ich mich jetzt nicht gesehen, sondern es ist ein Award, der quasi Frauen mit die Verantwortung übernehmen, auszeichnet. Und das ist jetzt seit mehreren Jahren schon so. Und dort habe ich mich vorletztes Jahr beworben und bin letztes Jahr Vize-Miss Germany geworden.
Aber wenn man gut aussieht, kann nicht schaden. Es geht nicht nur um Verantwortung und Gesellschaft.
Tatsächlich ist es sehr divers. Also das auf Aussehen wird kein Faktor gelegt, weil wir durften auch alles selber machen. Wir durften uns selber schminken, selber anziehen, selber tun. Also wir durften machen, was wir wollen.
Klassischerweise bei solchen Misswahlen betonen alle Teilnehmerinnen, meine Mama, meine Freundin, mein Partner hat mich angemeldet. Ich habe das gar nicht gemacht. Wie war das bei Ihnen?
Oh, ich habe mich selber angemeldet. Also bei uns in der Staffel haben sich, glaube ich, auch alle selber angemeldet damals.
Was bringt einem das?
Viel Öffentlichkeitsarbeit. Also dadurch hat sich bei mir viel ergeben im Sinne von Social Media, aber auch, ich war im Bundestag eingeladen, ich durfte in einigen Fernsehshows, Radioshows zu Gast sein und das hat sich alles durch Miss Germany irgendwo ergeben.
Social Media sind für Sie richtig wichtig. Also wenn ich es richtig weiß, sind Sie überall unterwegs. Ein bisschen habe ich mir angesehen, Instagram, Podcast, TikTok, schon mit 18 einen Podcast gemacht, Frauenstark. Was will, was meint, was soll das?
Also ich glaube sehr an Social Media. Unsere Generation oder alle, die danach kommen, werden ja irgendwo damit auch groß. Ob das gut oder schlecht ist, weiß man nicht so genau. Also es hat Vor- und Nachteile. Aber ich glaube eben sehr daran, an Wissen und Aufklärung auch dort zu verbreiten. Und auch da bekomme ich gutes Feedback. Also ich bin da sehr, sehr glücklich darüber, wie die Frauen das annehmen.
Aber Sie wissen auch, was Social Media manchmal alles noch verbreiten. Ich frage jetzt einfach aus purer Neugier auch der älteren Frau heraus, für die das in ihrem Leben naturgemäß keine große Rolle gespielt hat. Wir lernen das jetzt alles kennen, wir recherchieren darin. Aber was ist das für Sie, Social Media? Was bringt Ihnen das? Was gibt Ihnen das?
Also beruflich gesehen sehr viel. Ich mache das jetzt beruflich, würde ich sagen, seit 1,5 Jahren und verbreite dort einfach viel Wissen und spreche einfach die Themen an, die mir wichtig sind. Alles rund um Weiblichkeit, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett. Wenn es aber so um das private Leben geht, bin ich ganz ehrlich, finde ich Social Media sehr schwierig, weil es ist nicht die Realität. Muss man einfach ganz klar sagen. Wissen und Aufklärung kann man darüber super verbreiten und es ist Unterhaltung auch irgendwo, aber dieses echte Leben, schwierig.
Gerade in der Schwangerschaft, ich meine, das ist doch ein Unterschied, ob ich mich da vor einen Laptop setze oder ob ich einen Menschen habe, mit dem ich spreche. Das ist doch eine vollkommen andere Situation.
Ja. Auch darüber muss ich oft aufklären, weil viele Frauen Beratung von mir wollen und ich ganz klar sage, ich kann über Social Media nicht beraten, das ist keine Beratung. Es ist einfach nur ein Denkanstoß, die ich leiste und liefere und das läuft auch sehr gut. Aber da fehlt so ein bisschen dieses Wissen darüber, dass es, wie gesagt, einfach nicht echt ist.
Es gibt oder es gab auch noch Eva, die Fußballerin. 11 Jahre lang, durchaus ernsthaft, hätte was werden können. Die Nationalmannschaft der Frauen kann ein bisschen Auftrieb gut gebrauchen derzeit, die der Männer sowieso. Wäre das ein Plan B gewesen, Fußballerin?
Wenn Sie mich als Kind gefragt, also ganz, ganz klein, als Mädchen gefragt hätten, auf jeden Fall. Ich wollte immer die erste Frau in der Männernationalmannschaft werden. Hat natürlich nicht geklappt.
Die erste Frau in der Männernationalmannschaft, das sind Ziele.
Das war einfach so ein kleines Mädchengedanke. Aber ja, das, aus gesundheitlichen Gründen konnte ich dann leider nicht mehr weitermachen. Bis zur Bezirksliga habe ich es geschafft, aber dann war Schluss.
Mhm. Welche Position haben Sie gespielt? Ich schätze mal linke Verteidigerin. Das ist die ganze Zeit überlegt. Was
auf
war das?
Auf jeden Fall Verteidigung, aber meistens letzter Mann, Libero ganz hinten.
Letzter Mann, sagen
letzte
Sie.
Frau.
Nicht letzte Frau.
Also. Ja, im Fußball. Sehe ich das nicht so ernst.
Eva Platzek ist unser Gast, 26 Jahre jung, Hebamme. Wir sprachen über die schönen wie über die verstörenden Seiten des Berufes. Frau Platzek, wenn man täglich mit Frauen und Neugeborenen zu tun hat und 26 Jahre alt ist, dann darf ich, finde ich, doch fragen, ob Sie vielleicht selbst mal ein Kind möchten?
Auf jeden Fall, ein ganz, ganz großer Wunsch.
Mhm. Und haben Sie sich schon überlegt, wie Sie das dann auf die Welt bringen wollen?
Im Idealfall, also wenn die Schwangerschaft gut verläuft, das ist ja immer so ein bisschen anamnestisch das Thema, am liebsten zu Hause, ja.
Mich hat das doch so ein bisschen beunruhigt. Eine Hebamme, die vom Kreißsaal die Biege macht und gleichzeitig die Zustände im Kreißsaal anprangert. Kann das sein, dass Sie das nochmal revidieren? Ich meine, Sie sind noch jung.
Wenn sich das alles ändert, dann revidiere ich das gerne, aber auch die außerklinische Geburtshilfe, ich würde es gerne machen, aber da kommt der finanzielle Part ins Spiel, dass ich mir das einfach schlichtweg aktuell nicht leisten kann.
Das heißt, Hebammen müssen eine sehr, sehr hohe Berufshaftpflichtversicherung haben. Was hat es damit auf sich? Dass sie die brauchen, ist logisch, aber...
Genau, die ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir quasi arbeiten wollen, müssen wir diese Berufshaftpflicht zahlen. Außerklinisch Geburtshilfe bedeutet für uns knapp 13.000 Euro im Jahr, wenn wir wirklich das ganze Jahr über Geburtshilfe anbieten wollen. Und das sind erstmal Summen, über 1.000 Euro, die man im Monat erstmal verdienen muss, um die einfach mal so wegzulegen. Und das ist für mich in meinem Arbeitsstand jetzt aktuell einfach nicht möglich.
So viel verdienen Hebammen auch nicht. Das ist eine große finanzielle Belastung. Vor ungefähr 10 Jahren sind sie dafür enorm auf die Straße gegangen. Seitdem hat sich nicht viel geändert, wobei klar ist, eine Hebamme braucht diese Haftpflichtversicherung. Das zieht, glaube ich, niemand in Zweifel. Aber wenn man einen Verdienst hat, von dem man sie nicht zahlen kann, ist das schlecht. Wenn das weg wäre, wäre dann die Motivation zu sagen, ich probiere es nochmal anders im Kreißsaal größer?
Nicht unbedingt Kreißsaal, aber auf jeden Fall außerklinische Geburtshilfe wäre ich sofort dabei.
Gibt auch Geburtshäuser, Beleghebammen.
Genau, das wäre mein absoluter Wunsch. Aber das ist aktuell einfach nicht machbar, für mich zumindest.
Wissen Sie was? Ich wünsche Ihnen, dass sich das nochmal ändert. Und danke erstmal bis hierhin fürs Gespräch. Alles Gute für Sie und vielen Dank für den Besuch hier im Studio.
Dankeschön.
Eva Platzek war das.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.